wird nicht einfach, so eine Top 50 Stadt in der Welt zu bleiben, von der Größe und Relevanz und Anziehungskraft her. Aber in den nächsten 5 Jahren, man muss die Weichen einfach stellen. Was mich auch antreibt, ist einfach mit Menschen zu arbeiten, Leute kennenzulernen, was zu probieren, Storys zu erleben, Anekdoten zu erleben, so ein reichhaltiges Leben zu haben. Das war am Anfang vielleicht auch schon ein relativ verrücktes Investment zu sagen, wir bauen jetzt hier riesige Bühnen und wir gehen zur Messe und mieten Messehallen und so. Dass, wahrscheinlich war das das Verrückteste, was von, man sagt, okay, warum mietet ihr jetzt hier eine Messehalle und traut euch wirklich zu, die zu füllen und überhaupt zu betreiben und so. Aber das, wir hatten ja keine Ahnung von sowas, ne? Und
gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Philipp Westermeier. Moin, moin.
Moin, Lars.
Du bist geboren in Essen, Internetunternehmer, Gründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Rockstars sowie Veranstalter des OMR-Festivals, Aufsichtsratsmitglied bei Eventim, erfolgreicher Podcaster und Vater von 3 Kindern. Was trieb dich außer deinem Studium nach Hamburg?
Ich fand Hamburg schon immer sehr spannend. Also ich glaube, das ist generell so, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, aber bei mir war das so, aus Essen kommt, da ist Hamburg schon so eine deutsche Sehnsuchtsstadt, weil man mal sagt, das ist super schön und die Essener empfinden Essen zum Teil zu Unrecht als nicht so schön, zum Teil auch sicherlich im Vergleich zu Hamburg zu als zu Recht, aber das ist so ein Urlaubsort, da fährt man hin, Städtereise, die ersten, die man so macht, ist Hamburg immer so das Erste, was man hört. Ne? München ist weiter weg und Hamburg ist dann so ein, weiß ich nicht, schon Sehnsuchtsort, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber schon, wo man viel drüber sprach. Und deswegen war ich neugierig und war dann auch immer, wenn wir im Urlaub mal auf den Bauernhof gefahren sind, nach Schleswig-Holstein, sind wir durch Hamburg durchgefahren, Elbtunnel, und dann sah man so Hagenbecks Tierpark von der Autobahn aus, das Schild und die Kräne und da war die große Stadt. Und so war ich schon echt dann immer auch so Fan ein bisschen. Und richtig hingetrieben hat mich aber dann tatsächlich am Ende das Studium. Also ich hätte vielleicht auch so vielleicht versucht, hier einen Job zu finden oder überlegt, nach Hamburg zu gehen, weil ich es attraktiv klingend fand, wie gerade beschrieben. Aber das Studium war der Ausschlag.
Wofür stand denn Hamburg für dich? Also für mich war, als ich in Niedersachsen aufgewachsen bin, war Hamburg für mich immer Stadt des Rock'n'Roll. Also ich bin hier manchmal hergefahren, um Vinylplatten zu kaufen, aber mehr Berührung hatte ich mit Hamburg gar nicht.
Doch, es war für mich also auch musikmäßig eher Hip-Hop. Nicht mehr, es war dann so die ganze erste Hip-Hop-Welle, Beginner und so, Deichkind, das war alles hier Hamburg-zentristisch in der Wahrnehmung. Und dann war das aber auch so Verleger, die großen Verleger, ne? Ich wusste damals auch schon als Student oder so, hier die großen Zeitungen, Spiegel, die Bildzeitung damals noch, kommt alles aus Hamburg, also die Medien, dann gab es ja noch mit Premiere, also es war eine Medienstadt, es war diese Kreativ, die ganzen Agenturen, man konnte schon so ein bisschen von den Kreativagenturen hören, die dann hier irgendwie so diese ganzen verrückten Werber waren hier, also es hat für mich schon sehr viel so kulturelles Flair auch.
Stand denn für dich am Anfang des Studiums fest, wo es mal hingehen soll, also was mit Medien?
Ja. Das war schon, also bei mir war es ja so, ich bin nach dem Zivildienst eigentlich nach den USA gegangen für 3-4 Jahre und habe von da aus ein bisschen in Deutschland studiert, aber war eigentlich nie hier und habe da eine Partnerin gehabt, Freundin gehabt und nach 4 Jahren haben wir uns dann getrennt und dann war ich da sozusagen allein in den USA und musste dann wieder, oder
wo
wollte...
Wo in den USA? Ganz klassisch Silicon Valley?
Nee, oder? in New York. Und wusste dann wieder, oder wollte wieder zurück nach der Trennung und so. Und dann wusste ich aber nicht so genau, wohin. Ich hatte mein Studium fast fertig und hatte aber keine normale Anlaufstelle, weil ich hatte keinen Studienort in dem Sinne, sondern hatte einfach in Dortmund irgendwie meine Klausuren geschrieben oder so und da aber kaum teilgenommen.
Und hast du dann in New York gearbeitet? Ich meine, es ist eine der teuersten Städte der Welt. Wie finanziert man sich da und wie ermöglicht man sich da eine Wohnung oder ein Zimmer?
Also fing schon so los, ich bin da hingegangen, da habe ich in Deutschland noch Zivildienst gemacht und zwar habe ich einen Zivildienst gemacht, individuelle Schwerstbehindertenbetreuung und da habe ich dann eine Woche im Monat gearbeitet, rund um die Uhr bei einer Patientin gewohnt, die nachts und tags immer betreut, alles gemacht und dann hatte ich 3 Wochen frei. Und dann machst du das mit mehreren Zivis gemeinsam und dann ist aber davon einer krank geworden. Das Intervall war dann kaputt, das heißt, ich musste dann irgendwie eine Woche arbeiten, ein paar Tage frei, wieder arbeiten. Damit war dann mein Zivildienst innerhalb früher von 6 Monaten vorbei, statt in 13. Und ich hatte dann aber das ganze Geld für 13 Monate bekommen oder hatte das noch zu bekommen. Und das war dann mein Start. Dann heißt, ich hatte eigentlich fertig gearbeitet, bekam aber noch Geld und dann hatte ich diese Beziehung und dann bin ich nach USA und habe dann da angefangen, ja, zu jobben. Da kann man ja auf dem damals ersten Visum, was ich hatte, konnte man nicht arbeiten. Und dann habe ich halt gejobbt, ne, was man da so macht. Und dann
was hast du denn dann so gemacht? Gastronomie? Oder? Ja,
am Anfang Gastro. Und dann nachher aber auch mich da so in Praktika reingearbeitet, die auch bezahlt waren. Ich habe dann auch verlängert wurden in so Werkstudententätigkeiten. Bei Hugo Boss war ich, bei der Hypovereinsbank war ich. An verschiedenen, also du gehst ja am Anfang dahin und gehst irgendwie zu einem Restaurant und sagst irgendwie, can I work? Ja? So, also das ist jetzt nicht, das war auch sehr, sehr eingeschränkt. Also wir hatten da beide gemeinsam ein Zimmer. Also in einem Studentenwohnheim haben wir uns ein Zimmer geteilt. Also eine Küche war
da. Da war die Liebe groß.
Da war die Liebe groß, tatsächlich, ja. Und dann haben wir irgendwann eine kleine Wohnung gehabt, als sie dann auch einen guten Job hatte. Mhm. Und sie hat immer mehr verdient als ich, weil ich habe teilweise Wasser aufgefüllt in Restaurants und sie hat gekellnert. Und das Kellner ist einfach gerade als Frau in New York als Kellnerin, konnte man damals in dem Niveau echt gut verdienen.
Mhm. Und dann bist du wieder zurück.
Da bin ich wieder,
dann rief das Ende des Studiums sozusagen.
Ja, ich habe ja BWL studiert so als und dann hatte ich aber kennengelernt über die Diplomarbeit einen Professor, der dann hier nach Hamburg gewechselt ist, um die Hamburg Media School mit aufzubauen und zu gründen quasi. Hier in Hamburg, also Teil der Uni Hamburg, gefördert von vielen Medienunternehmen, ist ja die Hamburg Media
School. Da bist du ja immer noch der Vorzeigestudent sozusagen und denen ja immer noch verbunden.
Ich bin immer verbunden, mittlerweile gibt es viele Vorzeigestudenten, aber ich war dann im ersten Jahrgang damals und der Armin Rott hatte mich überredet. Er sagte, Mensch, du hast doch deine Diplomarbeit geschrieben über Zeitschriften und so, bist ja Medien interessiert, ich gehe jetzt hier explizit zu einer Medienschule, willst du da nicht noch einen Master machen? Und dann hatte ich halt wirklich da nicht viel geplant, hatte überlegt, in den USA irgendwie noch zu studieren, einen Master zu machen oder erstmal zu arbeiten. Und dann war so ein bisschen so, diese ganze Berliner Welle ging langsam los. Man überlegte, nach Berlin zu gehen vielleicht, aber es war nicht so greifbar für mich. Und dann kam der Armin und den mochte ich sehr und schätzte den damals schon sehr. Und dann hat er mir das ans Herz gelegt. Da haben wir wieder zu. Da bin ich hier hin, habe mich hier beworben und dann ging das los. Dann habe ich hier so ein Arbeitsstipendium gehabt und dann bin ich nach Hamburg gezogen, auch hier wieder eine kleine Wohnung, aber dann alleine und dann war auch meine erste Anlaufstelle, war dann hier so die ganzen anderen Studenten. Das war eine kleine Gruppe, 14 Leute nur in dem ersten Jahrgang und ja, dann habe ich das 2 Jahre gemacht.
Mit wie vielen dieser 14 Leute hast du heute noch Kontakt?
Also 1, 2 davon sind mit meinen engsten Freunden. Einer ist mein Geschäftspartner bis heute. Das hat mich wahnsinnig schon geprägt, diese Zeit. Mit Armin bin ich befreundet, also dem Professor Rott. Ja. Mhm. Und wir sehen uns auch mit vielen noch 1, 2 Mal im Jahr so. Also das ist schon, hat für mich sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also sowohl beruflich als auch privat.
Kommen wir mal direkt zurück nach Hamburg, zu unserer ersten Rubrik, nämlich die Hamburg-Lieblinge. Unsere Schnellfragerunde. Welches typische Hamburger Gericht isst du am liebsten?
Ich kenne gar nicht so viele typische Hamburger Gerichte, aber ich esse Lapskaus nicht ungern. Deswegen kann man das hier, also ich finde es...
Spalten sich ja die Geister.
Ne? Ich weiß, aber ich finde es, ich achte tatsächlich immer so ein bisschen, es muss einigermaßen gesund sein und so, aber es ist ja meistens auch mit rote Beete und so.
Gibt es einen Laden, wo du da hingehst für? Weil zu Hause machst du das ja nicht, ne?
Nee, stimmt.
Ist ja doch ein bisschen komplizierter, glaube ich.
Nee, also ich esse es, also ehrlicherweise so, wenn ich es irgendwo mal, wenn es auf der Karte steht, dann zuletzt habe ich es gegessen, weiß ich noch ganz genau, weil wir jetzt gerade im Urlaub waren in Kappeln, in einem Restaurant.
Sehr schön. Welche ist deine Lieblingskneipe?
Also so viele verschiedene Kneipen habe ich in den letzten Jahren gar nicht besucht, aber ich habe so, sagen wir mal, eher so Gastro als Kneipe. Also ich bin ja, echt wirklich lange nicht mehr in der Kneipe gewesen, muss man echt sagen. Und insofern ist da ein bisschen was kaputt gegangen.
Ja, aber was wäre, also kannst du dich an einen Kneipenbesuch denn dunkel
machen? Ja, also ich bin jetzt total gespannt, was jetzt mein Kumpel Erkan, der hat jetzt das ehemalige Mandalay hier in der Schanze übernommen, was er daraus macht. Das wird sicherlich ein Ort, wo ich häufiger hingehen werde.
Mhm. Welches ist dein Lieblingsgeschäft?
Also hier, ich bin ja genau wie du in der Schanze ansässig und deswegen laufe ich viel in der Schanze rum und da gibt es irgendwie Mono-Concept-Store, wo man so Klamotten kaufen kann, gibt es den Beast-In-Store, wo man Klamotten kaufen kann. Also wenn du jetzt Klamotten meinst, dann sind das so hier die Schanzenläden. Ansonsten in der Innenstadt gehe ich ab und zu Closed.
Mhm. Welcher ist dein Lieblings-Imbiss?
Also heute ist ja mittlerweile ist ja alles ein Imbiss. Jedes Restaurant ist ja mittlerweile
Takeaway. Jeder Bäcker.
Aber ich bin vor allen Dingen großer Fan von asiatischer Küche und gehe total gerne, das ist jetzt kein Imbiss in dem Sinne, aber es ist eigentlich ist eher ein Restaurant auch, aber am Hauptbahnhof gibt es einen Chinesen und zwar nicht das Dimsum-Haus, was die meisten immer denken, auf der Nordseite, sondern auf der Südseite, auf der Seite, wo auch die Mönckebergstraße ist, gibt es den Shudu.
Ja.
Das sieht aus wie so ein, sagen wir mal, Chinese am Hauptbahnhof, touristischer. Würde man jetzt nicht das ganz große Gourmet-Essen erwarten, ist es vielleicht auch nicht, aber es ist vor allen Dingen authentisch chinesisch. Man kann eine chinesische Karte anfordern. Ist ein Familienbetrieb. Da gehe ich extrem gerne hin, da hole ich mir auch extrem gerne was zu mitnehmen, so imbissmäßig. Das ist für mich jetzt gemeinsam vielleicht mit dem Man Wa auf dem
auch Kiez, gut.
So der beste Chinese in Hamburg.
Ja, und aber du isst dann schon Sachen, die man auch nur in Mitteleuropa essen würde oder isst du dann auch so Schweinefüße oder
ja, irgendwie sowas? Ja, also tausendjährige Eier esse ich zum Beispiel sehr gerne. Schweinefüße ist jetzt nicht so mein Ding, habe ich ja schon mal gegessen. Aber ich bin da schon, greift da eher auf die chinesischen Gerichte zu, ja.
Okay. Wo ist dein Lieblingsort zum Entspannen?
Ich bin ein großer Amateursport-Fan. Also nicht vom, also selber machen, gehe ich nur vielleicht nur joggen oder sowas, das würde ich jetzt nicht als Amateursport bezeichnen, sondern wirklich gucken. Also Hockey gucken, auch Fußball in unteren Ligen gucken. Mittlerweile, gut, die Towers sind Profis, aber auch Basketball gucken. So natürlich dann auch Pauli und HSV ist ja auch kein Amateursport, aber
ja, so, manchmal kommt es einem so vor.
Aber also so, sowohl auf der Hockeyanlage als auch irgendwo in der Basketballhalle oder so, da bin ich total gerne. So also am Wochenende, auch wenn ich jetzt gar nicht so selber diesen Sport lange ausgeübt habe, aber das macht mir total Spaß, hier in Hamburg Amateursport gucken zu gehen mit Freunden. Und
dann ganz bewusst Amateursport, weil man da spontan hingehen kann, nichts ausverkauft ist.
Ja, ja.
Was für einen Fußballverein, wo gehst du dann so hin? Also ich bin ja gerne in Altona.
Ja, zum Beispiel, da bin ich auch ab und zu. Aber manchmal ist es auch so wirklich, dass ich hier in der Schanze einfach samstags im Büro zu tun habe oder sonntags und dann spielen die da, also SC Sternschanze oder so.
Ja.
Oder Harmonia.
Noch ein Torwart habe ich neulich gesehen.
Okay, ich habe es mal probiert, vor Jahren auch in Hamburg fußballmäßig zu spielen. Und dann spielen die da, dann setze ich mich dazu und gucke mir das an und dann frage ich, wie steht's denn gerade? Und dann gucke ich mir dann in der Halbzeit an oder so. Also das, oder halt jetzt, ich war auch schon, weiß nicht, bei Barmbek, Uhlenhorst oder bei DFB-Pokalspielen, also von Hamburger Mannschaften in den verschiedenen, in Eimsbüttel im Stadion, dann in dem Viktoria-Stadion, also so, das finde ich super. Aber auch die Hockeyanlagen, also wirklich, also Hockey ist ja ein Hamburger Ding so. Ich
gehe dann. Ja, aber bin ich ja auch bei diesen Clubs, die 20 Mal deutscher Meister geworden sind und so und die ja tatsächlich Weltmeister, Olympiasieger und so weiter stellen, immer erschrocken darüber, wie wenig Zuschauer dann am Ende da sind, weil ich auch mal so eine Hockeywelle hatte, wo ich dann regelmäßig tatsächlich zum Club an der Alster oder oben in Hummelsbüttel dann zum Hockey gegangen bin.
Ja, also es ist, glaube ich, auch innerhalb der Szene eine große Diskussion, warum das so ist. Ich bin jetzt nicht so richtig Teil der Szene, aber ich kenne jetzt den einen oder anderen aus dem Bereich und habe da auch klar meine Meinung zu, aber ich gehe vor allem gerne gucken.
Ja. Jetzt habe ich dich ja nach dem Imbiss gefragt, weil ich so eigentlich fest davon ausgegangen bin, dass wir mal über diesen Streit der Currywurst sprechen können. Also gerade du als Ruhrpottler sozusagen, Hamburg und Berlin ist ja so ein Dreieck, wo es immer darum geht, wo gibt's die beste Currywurst. Bist du so ein Currywurst-Typ?
Wenig. Also ich esse mal eine so beim Grillen ganz gerne jetzt. Ist ja gerade so Grillsaison. Aber nee, ich würde jetzt ganz selten, dass ich jetzt aktiv irgendwo sage, jetzt fahre ich irgendwo hin, wo ich mir eine Currywurst holen kann.
Und gibt's hier irgendwo eine, wo du sagst, da gehe ich hin?
Ich habe das letzte Mal, wo ich mich aktiv daran erinnere, wo ich mal irgendwo bewusst eine Currywurst jetzt gesucht habe, war, weil es gab so ein Ding in Eppendorf, da sollte es so ganz verschiedenste Schärfe gerade geben und so mega scharfe Soßen und
gibt's
so.
Gibt's aber auch schon wieder nicht mehr.
Gibt's auch nicht mehr, genau. Da war ich neugierig und dann bin ich da einmal hingefahren. Sonntags war ich da genau bei meinem Vater und dann hatten die zu. Also ansonsten, also ich bin jetzt, da bin ich nicht so bewandert. Ne?
Aber insgesamt scheinst du ja wirklich ein neugieriger Mensch zu sein. Ist das auch Teil deines Erfolgs, sich immer wieder auf neue Sachen einzustellen? Und also wenn ich so höre, verschiedene Amateursportarten und hier mal gucken und da mal und dann Schweinefüßchen doch probieren, wäre ich ja ganz weit weg von irgendwie.
Also ich glaube per se, dass Neugier eine wirklich gute Eigenschaft ist. Also ich würde es mir auch, Gier ist ja im Wort drin, das klingt ja eigentlich blöd,
ja.
Will man nicht sein.
Interesse wäre wahrscheinlich besser.
Aber ich finde auch das Wort Neugier ist, also ich habe, für mich hat es den Schrecken verloren als Wort. Und wenn ich mir jetzt wünschen könnte für meine Kinder, was für eine Eigenschaft die haben sollten, finde ich Neugier schon sehr gut, weil dich das einfach, glaube ich, schon voranbringt und das Leben bereichert. Und also ich würde schon auch sagen, ich bin neugierig, auf jeden Fall. Und das ist Teil von mir und das hat sicherlich damit was zu tun, dass ich auch ein zufriedenes Leben habe.
Jetzt haben wir ja gerade ganz kurz schon mal Berlin erwähnt. Gehört jemand wie du nicht einfach nach Berlin eigentlich? Hätte er es da nicht viel einfacher?
Also es war sicherlich bei mir kurz davor eine knappe Abzweigung im Leben, dass es in Hamburg geworden ist oder auch geblieben ist. Ich hätte, also wahrscheinlich, wenn ich mein Leben 10-mal leben würde, mit den ersten 20 Jahren oder so, dann wäre wahrscheinlich 5 oder 6 weitere Verläufe dann von 20 bis jetzt heute 42, wären wahrscheinlich in Berlin abgelaufen. Aber so hat es der Zufall so gewollt und ich bin auch hier in Hamburg super happy und ich kann auch alles hier machen. Bin aber auch, die Distanz ist ja klein. Ich meine, ab und zu fahre ich einfach mal rüber. Also wirklich alle paar Tage oder Wochen fahre ich mal rüber. Ne?
Bist du dann so ein spontaner Bucher, so wie ich? Ich finde es ja immer total spießig zu reservieren. Also jetzt in der Corona-Zeit habe ich auch gelernt, mal 3 Tage vorher eine Karte zu kaufen. Was bist du für ein Bahnfahrer?
Also reservieren tue ich eigentlich nicht. Man kann ja mit der Bahn-App 5 Minuten vorher kaufen.
In der App. Finde ich super.
Jetzt Tickets reservieren, das für die Strecke. Dann, also ich habe auch schon mal auf dem Boden gesessen oder so, aber...
Da du eh immer Jeans trägst, ist das ja auch nicht so schlimm. Ne?
Ja, genau.
Hast du einen Anzug?
Glaube ich, keinen aktiven mehr. Ich hatte mal früher viele. Ich hatte war ja mal 2 Jahre lang
bei Gruner und Jahr, da genau. Gehört das ja zur Uniform.
Damals dazu, war das so. Da hatte ich irgendwie nach dem Studium, dann nach dem Master, war ich ja da ein Assistent vom damaligen Chef. Also schon, das war damals sehr prestigereich, war ich super stolz. Und das war aber auch eine Zeit, wo da noch mit Kaffeefrau und Firmenjet, Fahrern und all den...
Und dann gab es so ein Vorstandskasino, ne, wo man dann von extra Kellnern nochmal ganz leckeres Essen auf sehr großen Tellern mit sehr wenig kleinen Portionen serviert bekommen hat. Ich durfte das 2-mal genießen.
Also es war auf jeden Fall eine super Zeit. Und mit meinem damaligen Chef bin ich bis heute auch befreundet, würde ich sagen. Habe ich viel zu verdanken. Und ich habe damals mir dann 3 Anzüge gekauft oder so bei H&M und die dann auch ausgetragen.
Ja. Du hast vorhin gesagt, hier in Hamburg bist du glücklich. Was macht dich denn im Beruflichen hier in Hamburg so glücklich? Also wo sagst du, das läuft hier richtig gut? Gibt es hier genügend Förderung? Oder gibt es hier genügend Toleranz und Offenheit der Digitalszene gegenüber?
Also so denke ich gar nicht drüber nach, sondern ich gucke auf unsere Firma und die wächst und gedeiht und ich habe die Chance, irgendwie damit den ganzen Leuten was aufzubauen und es macht mir wahnsinnig viel Spaß auch zu sehen, dass sich die Kolleginnen und Kollegen entwickeln können und das ist möglich. Also dass es einfach wächst und dass ich jetzt jemanden zum Geschäftsführer quasi machen kann oder jemanden befördern kann, dass jemand bei uns dann selber auch ein Team führen kann, dass es immer auf mehr breiteren Beinen steht und einfach die OMR-Kiste insgesamt nach vorne kommt. Das ist hier möglich und klar gibt es hierfür auch eine Anerkennung in Hamburg, das ist auch, schätze ich sehr, aber ich vergleiche es gar nicht so oder frage mich, macht mich jetzt das Umfeld glücklich, sondern ich sehe, das Entscheidende ist ja, dass die Firma wirtschaftlich läuft, ohne das wird alles schwierig, aber das ist der Fall und alles andere kommt danach.
Wie würdest du denn den wenigen, die nicht wissen, was OMR ist, eure Firmenbereiche erklären in kurzen Sätzen? Also von außen betrachtet, macht ihr hier einmal im Jahr richtig Bambule, dann ist das ganze Messegelände voll mit jungen Leuten mit Rucksäcken und Sneakern, die sehr laute Musik hören und ganz in die Tiefe des Internets vordringen. Auch die Art und Weise dieser Messe ist ja sehr ungewöhnlich gewesen, zumindest für Leute, die jetzt, ich sag mal, wie ich mit der Hannover Messe aufgewachsen sind. Das ist ja jetzt weggefallen und offensichtlich funktioniert die Firma trotzdem. Also was macht ihr denn jetzt alles?
Also wir sehen uns, ist so ein bisschen das moderne Wort, als Plattform. Plattform heißt ja am Ende ein Hub, eine Anlaufstelle, wo verschiedenste Aktivitäten drüber laufen und sich gemeinsam beschleunigen und ergänzen. Und diese 5 verschiedenen Aktivitäten, die wir aktuell haben, sind das von dir gerade beschriebene Festival, was aktuell ausfällt seit 2 Jahren mit demselben Team, das ansonsten dieses Festival umsetzt, haben wir jetzt ja in den letzten Monaten hier in Hamburg das Impfzentrum als Dienstleister für die Stadt umgesetzt. Also sozusagen ein Bereich. Der zweite Bereich ist, dass wir sehr viel Weiterbildung und Education, nennen wir das, machen, schreiben Studien, gehen in Firmen rein, machen da Weiterbildungsangebote, Angebote, machen eine Academy, digitale Weiterbildung auf verschiedensten Arten und auch Präsenzseminare. Das ist der Bereich. Dann gibt es eine Plattform, wo wir, oder ein Teil der Plattform ist eine Software-Bewertungsseite, also wo Menschen, die sich überlegen, Firmensoftware zu kaufen, eine neue Personalbuchhaltungssoftware, eine neue E-Commerce-Shop-Software, eine Marketing-Software, eine E-Mail-Marketing-Software, was immer man so. Also gibt es ja tausende von verschiedensten Software-Tools. Bevor du sowas kaufst, willst du dich ja kurz informieren, was darüber vielleicht andere denken. Was kann man bei uns? Also wir haben eine Anlaufstelle, wo Hunderttausende mittlerweile von Nutzern beschrieben haben, was sie an gewisser Software, die sie kennen, gut und schlecht finden. Und andere gucken sich das halt an und sagen, ah, okay, bevor ich jetzt kaufe, schaue ich mal kurz drauf. Und das können wir monetarisieren. Das ist halt ein Marktplatz für Software am Ende. Das ist das dritte. Der dritte Bereich. Der vierte Bereich ist Podcast. Also wir vermarkten sehr viele deutsche Podcasts. Wir kreieren sie auch gemeinsam mit Firmen häufig oder halt auch alleine mit Prominenten, mit Tim Elzer, mit Mats Hummels, mit Micky Beisenherz, mit ein paar anderen YouTubern, großen Reichweiten-Menschen. Und das fünfte Element von OMR ist noch nicht so richtig sichtbar, aber ist in Hamburg sicherlich schon dem einen oder anderen aufgefallen, ist der Telemichel. Gemeinsam mit dem Tommy Kareizer und der Messe Hamburg haben wir den Telemichel gepachtet und sind dabei, den wieder in Betrieb zu kriegen. Das dauert aber noch lange, weil auch da Architekten, Eigentümer, Denkmalschutz, Feuerschutz, es gibt ganz viele Themen, die abzustimmen sind und wir hoffen, dass wir das 2023, 2024 wieder öffnen können.
Zeit meines Lebens habe ich ja immer totale Angst vor großen Summen gehabt. Also ich habe immer noch Hemmungen, Kunden größere Summen zu nennen, die für Projekte oder so irgendwie ausgegeben werden sollten. Und überhaupt zu investieren tut mir auch eher, fällt mir eher schwerer. Jetzt, also den Telemichel, der im Grunde, glaube ich, so 20 Jahre, wo nichts war, die ganze Stadt, einmal im Jahr haben die Zeitungen darüber berichtet, was jetzt wieder passiert, anzugehen und zu sagen, ja, mache ich jetzt, ist ja nicht nur Geld, sondern auch Verantwortung. Wie kommt das bei dir zusammen? Was bringt dir dieses Selbstbewusstsein zu sagen, meine Vision ist die richtige und ich werde jetzt erst Geld ausgeben, weil das müsste ja offensichtlich und dann wird das schon.
Also man muss jetzt konkret zum Telemichel sagen, dass da ja auch erstmal sehr viel öffentliches Geld ausgegeben wird. Und bevor wir da überhaupt eingreifen können, das war die ganzen Jahre lang nicht so, das hätte jeder Pächter erstmal wirklich 20, 30, 40 Millionen investieren müssen. Und deswegen hat es auch nie einen gegeben, weil das so jetzt kommt da sehr viel Geld aus öffentlichen Quellen rein. Und die Idee war dann ja von der Stadt oder von der Telekom auch für diese Instandsetzungsphase, die danach kommt, einen Pächter zu suchen. Und Darauf haben wir uns dann beworben, zu dritt wohlgemerkt. Und da würde ich sagen, klar, gehen wir da auch ins Risiko und müssen dann noch auch weiter investieren, aber jetzt nicht mit Summen im Bereich von 10, 20 Millionen. Und bei den...
Also die hohen Summen fangen bei mir schon bei 50.000 Euro an Investitionen.
Ja, also klar, ich habe mich auch jetzt über die Jahre ein bisschen vorgearbeitet, das war bei mir genauso. Und dann habe ich aber die erste Firma verkauft und gesehen, wie es geht. Dann hatte ich schon ein bisschen Geld auch persönlich darüber verdient. Und dann ist das wie im Fitnessstudio, weißt du, du machst das und dann wird der Muskel größer. Beim ersten Mal gehst du da rein, kannst keinen einzigen Klimmzug und denkst dir, oh, hier bin ich ja ganz falsch. Und nach ein paar Monaten kannst du dann irgendwie 8, 9, 10 Klimmzüge und es ist halt viel leichter.
Selbst die Erfahrung fehlt mir. Aber da kann ich ja noch dran arbeiten.
Du weißt, was ich meine. Ne? Also, ja, wenn man auch neu zum Sportverein kommt, und dann können die da schon alle Fußball spielen oder Tennis spielen und du hast zum ersten Mal Schläger in der Hand. Ist es halt so. Und dann irgendwann ist es halt ganz normal. Und so ist es bis zu einem gewissen Grade bei mir jetzt halt auch. Also wie gesagt, ist jetzt auch nicht, dass ich da jetzt irgendwie Millionensummen, aber zu dritt mit der Vorleistung, die schon jetzt da ist und die auch jeder bekommen hätte, der diese Ausschreibung gewonnen hätte, ist das ein Niveau, was wir uns zutrauen, weil wir auch sagen, das Konzept ist so gut, die Location vor allen Dingen so einmalig und das trauen wir uns zu und zumindest auch das Risiko ist überschaubar, also was man dann verlieren kann, klar kann man da was verlieren, aber das würde jetzt, glaube ich, weder die Messe noch den Tommy noch uns komplett dann für alle Zeiten ausnocken, dann sieht man das und dann hat man auch Möglichkeiten natürlich da, das auch wieder sein zu lassen, wenn sich das so abzeichnen sollte, aber aktuell sind wir da voll optimistisch.
Mhm. Du hast ja gerade gesagt, dass und das ist ja, dafür seid ihr ja bekannt, das Festival zweimal jetzt schon ausgefallen ist und ihr aber das auffangen konntet, sage ich mal, durch die Organisation des Impfzentrums. Ich sag mal, du hast gesagt, ihr seid einigermaßen gut durchgekommen und habt das erhalten. dann ist man ja eigentlich auch fast ein Krisengewinner, ne? Also ich denke das ja auch, wir sind ja auch selber hier einigermaßen durchgekommen und ich sag mal, kein Verlust machen ist ja fast schon ein Gewinn kaufmännisch in der Corona-Krise.
Ja, also wenn man das jetzt so ansetzt, dann ist, wenn das die Definition ist, dann sicherlich, ja? Weil wir keinen Verlust gemacht haben jetzt. Aber also Krisengewinner ist jetzt ja so ein bisschen, da gibt es natürlich jetzt gerade bei mir im Umfeld sehr viele Technologiefirmen, Lieferdienste und sonst was, die jetzt also nochmal ganz andere Wertzuwächse haben und nicht nur ihr Geschäft erhalten konnten. Aber in der Tat, wir konnten unser Geschäft erhalten und darüber bin ich super dankbar und fühle mich da auch ja, also sehr glücklich. Ja.
Wenn du so neugierig und begeisterungsfähig bist für neue Sachen oder vielleicht auch für ungewohnte Wege, du bist ja im Grunde auch in deinem eigenen Podcast mindestens wöchentlich mit so interessanten Menschen zusammen, die so tolle Ideen haben, die auch Erfolg haben. Wie oft juckt es dir denn in den Fingern, sich da zu beteiligen oder zu investieren?
Ja, also
so, klar. Ich sag mal, alle paar Monate liest man ja etwas, wo ihr als OMR mit reingeht, wie auch immer.
Ja, also es ist schon die Ausnahme, also ich habe auch nicht die Mittel, das so oft zu machen, ne? Also das ist, ab und zu geht das mal, aber jetzt gerade in den letzten Monaten hatten wir auch gut damit zu tun, unser bestehendes Geschäft erstmal durchzubringen und nicht jetzt woanders groß einzusteigen, aber bei befreundeten Unternehmern da mal mit einer kleineren Summe zu helfen oder so, das habe ich in den letzten Jahren schon auch ab und zu mal gemacht. Aber ich glaube, es ist generell so diese Idee, dass man jetzt als Investor viel Geld verdient. Da gibt es ein paar Glücksfälle.
Ich kenne ein paar, ja.
Ja, aber entweder machen die es professionell und wirklich jeden Tag und mit vollem Fokus und dann klappt das auch sicherlich in vielen Fällen. Aber wenn man das so nebenher hier und da mal macht, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig gut läuft, einfach nicht so gut. Ja, also deswegen, man sollte es dann eher so als Freundschaft so sehen, aber als ich bin da kein Profi. Ja, also das ist ein Profigeschäft und wenn du wirklich als so das ja Business Angel oder als Frühphaseninvestor Geld verdienen willst, da ist richtig Wettbewerb, da musst du das einfach Vollzeit machen. Auch das sind wir nicht. Und deswegen juckt es mich da auch nicht so in den Finger, weil ich das für mich akzeptiert habe, dass das ein Job ist. Und nicht mal so eben, irgendjemand läuft durch die Gegend, hat das glückliche Händchen und tröpfelt hier und da ein bisschen Geld rein, aber da wird es immer viel mehr. Gibt so Geschichten, und das sind ja auch meistens die, dann erzählt werden, aber wie viele Investoren, die es mal machen, einfach am Ende ihr Geld verloren haben und dann aber auch nicht groß rumheulen und auch redet keiner drüber, weil dann irgendwie 10.000 Euro weg sind oder 20. Das passiert sehr, sehr, sehr häufig, aber wird halt nicht so wahrgenommen, weil der eine, der da irgendwie mal 10.000 Euro investiert und danach war es dann irgendwie riesig groß, die Geschichte wird dann, ne, so ein bisschen Survivor Bias. Also, wie heißt das, dieser Survivor Bias, den es da gibt, also, ne, dass ich das viel besser merken kann. Aber eigentlich ist das kein gutes Geschäft.
Ja. Du hast vorhin gesagt, du hast deine erste Firma schon verkauft und hast dann ein bisschen Geld. Kommst ja immer zu jedem Zeitpunkt aber wahnsinnig gelassen und in dich selbst ruhend vor. Gab es da trotzdem einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt kaufe ich mir was Verrücktes? Also keine Ahnung, neigst du zu Sportwagen oder vergrößerten HiFi-Anlagen oder was auch immer? Also wo hast du mal unvernünftig Geld ausgegeben und war das möglicherweise der Zeitpunkt?
Nee, also ich, ja, also neige ich nicht zu. Und also habe ich keine gute Anekdote. Also ich habe das Geld, das wir da verdient haben, mir ein Haus gekauft. Das war eine gute Entscheidung. Es wohne ich sehr gern drin. Und alles andere im Wesentlichen ist in OMR investiert, ne? Also ich habe ja da aus meinem Hobby die Chance gehabt, OMR zu bauen und das war am Anfang vielleicht auch schon ein relativ verrücktes Investment zu sagen, wir bauen jetzt hier riesige Bühnen und wir gehen zur Messe und mieten Messehallen und so. Dass, wahrscheinlich war das Verrückteste, wo man sagt, okay, warum mietet ihr jetzt hier eine Messehalle und traut euch wirklich zu, die zu füllen und überhaupt zu betreiben und so. Aber wir hatten ja keine Ahnung von sowas, ne? Und haben dann eine richtig große Bühne hingebaut und dann auch natürlich Künstler, die man ja auch bezahlen muss, gewonnen. Da haben wir dann, oder habe ich dann Geld investiert, wo auch Freunde gesagt haben, puh, warum machst du das denn? Ja, aber das war eigentlich immer eher beruflich veranlagt.
Und bevor ich gleich mit Philipp Westermeier weiterspreche, machen wir kurz Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt's auf www.zeit.de/elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen mal zu den Fragen der anderen Leute. Haben also zwei Leute befragt oder gebeten, dir eine Frage zu stellen. Wir kommen jetzt mal mit der ersten um die Ecke.
Hi Philipp, hier spricht Miu und ich würde gerne von dir wissen, was war das erste Album, das du jemals gekauft hast?
Das erste Album?
Mhm. Also wahrscheinlich gehörst du schon zu einer Generation, wo es eine CD war oder möglicherweise, nee, gestreamt hast du noch nicht.
Also ich weiß, das allererste Konzert, auf dem ich war, ist auch eine gute Anekdote, war ich mal bei David Hasselhoff mit meinen Eltern. Und
das ist wirklich eine gute Anekdote.
In Köln. Ich habe mir auch Kassetten gekauft früher. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich glaube also eine Kassette von Roxette hatte ich auf jeden Fall.
Die Joyride. Das ist echt mutig, was du hier so raushaust in deinem Musikgeschmack. Ne? Also David Hasselhoff als Konzert und die.
Ja, da war ich 12 oder so, ne?
Ja, und dann ich habe mir mit 13 Silberblick von Joachim Witt und das ist immer noch ein Klassiker.
Ja, ich hatte aber auch, ich weiß, in Essen gab es irgendwie die Höhle, Karstadt Hören und Lesen. Das nannte man Höhle. Da war ich in der Höhle und da habe ich mir eine CD, weiß ich noch, hatte ich mir bei dem Bruder von einem Schulfreund mal gehört von R.E.M., Automatic for the People.
Da gehe ich mit. Ja. Sehr schön. So, nächste Frage.
Moin Philipp, hier ist Anna Hese von der Art Galerie am Hamburger Flughafen. Ich hätte eine Frage an dich und zwar, welcher ist deine Lieblingskünstler? Und bitte kurz erklären, warum das deine Lieblingskünstler oder Künstlerin ist. Ich danke dir, schönen Tag, bis dann, ciao.
Wir gehen jetzt mal weg von Musik. Ich würde das jetzt mal einschränken, eher so auf Malerei, Fotografie oder wie auch immer.
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich das schon so beobachte, aber ich habe jetzt noch bislang kein Geld investiert, also keine Kunst gekauft, im größeren Maßstab erst recht nicht. Ich verfolge das hier über meinen Kumpel, den Johann König, der ist ja Galerist in Berlin, so ein bisschen, was der da so alles macht und was da so los ist. Aber ich habe jetzt, ich bin Fan von Fotos und auch irgendwie Andreas Gursky und so finde ich toll, so, ne? Das ist schon so. Aber so als Lieblings, also vielleicht kann man den jetzt nennen, so, weil wenn ich mir das jetzt leisten könnte und der, so ein Foto von so jemandem finde ich schon cool, so. Aber habe ich jetzt nicht, insofern muss man dazu sagen. Aber es gibt auch noch andere Fotografen.
Das heißt, bei dir zu Hause ist tendenziell so Ikea-Kunst an der Wand?
Nee, meine Frau ist da. Meine Frau hat ja auch irgendwie hier bei der IBA gearbeitet, früher bei einer CO Berlin, also einer Berliner Fotogalerie. Die ist sehr.
Oh, dann bist du ja mittendrin, ne?
Aber ich bin da eher passiv und siehst also die Treiberin.
Kommen wir mal zu deinem Job. Hast du im Grunde dein Hobby zum Beruf gemacht? Also bei mir ist es ja auch so, dass mein Antrieb immer noch so diese kindliche Freude ist, Leute zusammenzubringen, zu gestalten, Leute zu beraten und so weiter. Und irgendwie, das ist natürlich immer schwierig. Klar nimmt sich jeder Auszeiten und Urlaub und so weiter, aber ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass ich irgendwann was anderes mache.
Ja, also es ist schon, also im großen Teil ist das so. Also jetzt natürlich mit den Impfzentrum oder sowas Sachen, das war jetzt auch schon sehr viel Job.
Ne? Wo hast du denn den Mut hergenommen zu sagen, so, das machen wir? Weil das hat ja, ich sag mal, das hat ja sehr viel, während die OMR ja auch für was Wildes stehen und Ausgelassenheit und so, die ja auch perfekt organisiert ist, auch in einer Größenordnung, wo man sagt, Respekt, wie viele Leute da so durchgeschleust werden und keinem fällt irgendwas auf den Kopf sondern im Gegenteil, sie kriegen eine ganze Menge in den Kopf rein. Aber ein Impfzentrum ist ja noch ganz was anderes. Das muss ja fast, ich sag mal, militärisch genau geplant werden.
Ja, also ich meine, ich habe vor allen Dingen den Glauben an unser Team. Wir haben ja in einem Team mittlerweile auch Leute, die über lange Jahre das Wacken-Festival mitorganisiert haben. In der Logistik haben wir bei uns das mit ins Team reingenommen. Ich weiß ja, was wir selber schon auch bewegt haben. Insofern war, glaube ich, klar, dass da jetzt niemand unterwegs ist, der jetzt genau darauf gewartet hatte und das schon ewig lange Impfzentren macht. Das gab ja niemanden. Also alle hätten das neu lernen müssen. Und deswegen hatte ich das Gefühl, da gibt es jetzt nicht den einen, dem man dann besser den Vortritt lässt, weil der es genau kann. So. Und das ist das eine. Und die andere Sache, da muss man ganz klar sagen, der Walter Plassmann von der Kassenärztlichen Vereinigung hat uns das zugetraut. Und das ist ja schon auch glaube, das ist...
Und der hat ja sehr schöne Loblieder auch auf euch gesungen, auch im Verlauf der ganzen Organisation.
Also sagen wir, die Zusammenarbeit mit allen, ne? mit der Stadt, auch mit Alanta, also den weiteren Dienstleistern, die am Impfzentrum geholfen haben. Ist ja auch eine Firma, die hier in Hamburg durchaus unter der Lupe ist. Hat super funktioniert. Also da schätze ich sehr die Macher und das ganze Teamwork. Und ja, da haben wir dann am Ende unseren Teil beigetragen. Und das
ist das dann aber ein Impuls, der von dir ausgeht? Oder kommt das so klar, auch aus dem Team, dass du sagst, mal, wollen wir nicht mal ein Impfzentrum organisieren? Ich habe da eine Ausschreibung gesehen, oder?
Ja, also das am Ende muss ja einer entscheiden bei uns. Aber ja, auch da, wir haben es natürlich im Team besprochen mit den Leuten und dann haben wir uns das ja gefragt und auch mit der Stadt diskutiert und die Gespräche waren so, dass wir dann einfach auch jetzt nicht das Gefühl hatten, man traut uns das nicht zu, sondern es war eine sehr, sehr positive Atmosphäre. Wir machen das jetzt, wir kriegen das schon gemeinsam hin. Und so ist es dann auch gekommen. Es war auch dieser Spirit, hey, irgendwie werden wir es hinbekommen. Und unsere Firma funktioniert sehr gut mit diesem Spirit. Also vieles, was wir machen, ist ja auch erstmalig gewesen bei OMR auch. Aber wir machen jetzt eine Messehallen voll, mehrere Messehallen voll. Da tritt jetzt gleich irgendwie ein Weltstar auf. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Und mit diesem selben Spirit, auch mit dem Messeturm oder mit dem Telemichel, der war halt auch da, der war bei allen da. Auch da muss man wirklich sagen, auch man meint es ja von außen vielleicht manchmal gar nicht, eine Stadt oder eine Behörde kann so drauf sein und ist so drauf gewesen. Und hat gesagt, komm, wir müssen das jetzt hier gemeinsam hinbekommen, lass uns zusammen raufen. Und das war sensationeller Spirit. Bis heute ist das irgendwie von allen Beteiligten, ist das einfach auch von der gemeinsamen Stimmung und so getragen.
Mein Antrieb, etwas Neues zu machen, ist ganz häufig so ein bisschen die Langeweile bei etwas, was ich dann gefühlt zu einer Perfektion getrieben habe. Also wenn etwas funktioniert, dann neige ich eher dazu zu sagen, so, das können jetzt die anderen weitermachen oder wie auch immer. Ist das bei dir auch ein bisschen so, dass du einfach auch immer die Augen offen hältst, gerade mit so einem sehr gut funktionierenden Team?
Also ja, nicht aus Langeweile, aber einfach aus Neugier. Wie gesagt, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Also eher, dass ich gucke, was so möglich ist. Man darf es auch nicht übertreiben. Ne? Ich glaube, so die Kunst ist ja auch jetzt nicht alles zu machen, was irgendwie ginge und das irgendwie auszuwählen. Dass auch vielleicht meine Kolleginnen und Kollegen, die dann auch kommen und sagen, ey, das ist echt ein bisschen viel oder das passt jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, ja, die Neugier, wäre nicht gut darin, jetzt jahrelang gar nichts zu machen, ne? Sondern man will schon auch was erleben. Was mich auch antreibt, ist einfach mit Menschen zu arbeiten, Leute kennenzulernen, was zu probieren, Storys zu erleben, Anekdoten zu erleben, so ein reichhaltiges Leben zu haben.
Du triffst ja unglaublich viele interessante internationale Menschen, also nicht nur auf dem Festival, sondern im Podcast oder natürlich auch so im normalen beruflichen Alltag. Gibt es da Personen, die dich irgendwie nachhaltig verändert haben, einfach auch nur durch Gespräche, Ansichten, wie auch immer, die dich inspiriert haben? Gibt es da möglicherweise auch Hamburgerinnen und Hamburger?
Also ich kann das jetzt so eins zu eins nicht sagen, aber ich habe natürlich jetzt in dem Bereich, in dem ich tätig bin, immer wieder Leute, die mir gute Tipps gegeben haben und denen ich mich gut orientieren konnte. Und das ist sicherlich jetzt mein erster Chef damals, ne, der Bernd Kunrun, der damals Chef von Gruner + Jahr war und dann auch Bertelsmann Vorstand und heute verschiedene auch Aufsichtsämter macht und so, dem ich bis heute sehr gut klarkomme und immer gute Tipps bekommen habe. Ich finde auch jetzt bei Eventim den Klaus Schulenberg zu erleben, der ein wahnsinniges Unternehmen aufgebaut hat, Milliardenkonzern, ist natürlich schon sehr beeindruckend und sehr auch irgendwo inspirierend, das zu sehen und auch zu hören, wie er so drüber nachdenkt. Aber auch so als Person, Jeremy Vermatt, er ist ja auch Hamburger sozusagen, da aus der Agentur gemacht hat und wie der so selber als Person agiert hat, bis heute jetzt sich gerade als Künstler neu erfindet, einfach lebt. Schon, das ist schon alles irgendwo, finde ich, schon alles so inspirierend. So in diesem Ganzen, das ist ja natürlich auch alles Leute, den ich jetzt irgendwie in der Nähe habe von der Branche her. Aber ja, ich glaube, viel mehr fällt mir da gar nicht ein.
Kommen wir mal zu Wissenswerten. Und jetzt kommst du also ein bisschen Wissenswertes über Hamburg. Die erste Frage oder den ersten Fakt haben wir mit: Die Turmuhr vom Michel ist die größte in Deutschland. Allein der große Zeiger hat eine Länge von knapp 5 Metern. Wann warst du das letzte Mal in der Kirche?
Ich war auf dem Michel vor ein paar Wochen drauf mit meiner...
War ich noch nie. Mir tatsächlich immer so. Das ist die Sehenswürdigkeit, wo ich zumindest noch nicht oben drauf
war. Nee, war ich mehrfach schon drauf. Also mit allen Kindern einzeln sozusagen und immer.
Ja, gut, jetzt bin ich, kannst mich noch adoptieren, dann
ja, gehe
ich
auch
mit dir da auf.
Können wir gerne machen. Also ist, übrigens, ich habe so ein bisschen Höhenangst.
Und dann machst du den Tele-Michel.
das ist tatsächlich weniger problematisch als der Michel, weil beim Michel, da geht man so hoch und da gibt es so Stellen, wo das so Treppenstufen sind, durch die man so ein bisschen durchgucken kann, weil das so Gitter sind.
Ja.
Und dann guckt man da so runter und dann hat man viel mehr das Gefühl für die Höhe beim Aufstieg, beim Abstieg, als beim Tele-Michel, weil da fährt man ja im Aufzug hoch, erstmal oben, dann ist das ja so oben so ein geschlossener Bereich. Auch geiler Blick, aber man hat weniger das Gefühl für die Höhe.
Wie oft fährst du da jetzt so zum Tele-Michel hin und kneifst dich? Einfach, dass du sagst.
Man kann ja aktuell nicht viel machen da. Und ja. Deswegen, ich bin vielleicht jetzt aktuell alle paar Monate da mal aus beruflichen Gründen um, aber eigentlich selten. Eigentlich
nicht. Mit so einem Bauhelm auf.
Nee, weil irgendwas. Nee. Ich weiß, ich war auch in meinem ganzen Leben vielleicht auch erst irgendwie jetzt 10-mal da oder so. Also so ist auch nicht, dass ich. Es ist jetzt sehr viel Planung und da ist dann noch...
Hast du den denn damals in Betrieb erlebt? Bist du da oben gewesen? Ich habe da tatsächlich mal Kaffee und Kuchen genossen.
Ja, höre ich von vielen, die das mitbekommen haben, die mir das erzählen. Aber ich habe es nie erlebt. Ne?
So, dann wir schweifen ab. Die Alster ist ein Nebenfluss der Elbe und hat eine Länge von ca. 56 Kilometern. Wo verbringst du lieber deine Freizeit? An der Elbe oder an der Alster?
Mittlerweile an der Elbe. Es war früher anders, aber mittlerweile bin ich... an der Elbe finde ich es interessanter.
Gibt es da so eine bestimmte Stelle, wo du gerne hingehst? Bei mir ist der Altonaer Balkon, finde ich einfach, weil man da die Kräne auch noch hört, die so rumsurren von gegenüber.
Also ich finde es tatsächlich mittlerweile, also was man übrigens wirklich sagen muss, dieser ganze Bereich Dove-Elbe und so, da unten, auch im Hafen, dann da sozusagen eher in dem östlichen Teil von Hamburg, das ist schon auch cool, da gibt es richtig gute Stellen. Und wahrscheinlich sind das die besten, würde ich aktuell sagen, weil ich sie auch nicht so häufig erlebe. In der Elbe, so Teufelsbrück und weiter raus Richtung Blankenese, finde ich es aber auch extrem gut lang zu laufen. Aber so, also den einen Spot habe ich nicht. Wobei es gibt das ist schon echt ein super Spot, muss man sagen, im Hirschpark. Mhm. Der ist also da bei Blankenese. Da bin ich vor kurzem zum ersten Mal gewesen. Und da gibt es so ein paar Bänke, da ist man so oben und guckt so auf die Elbe runter von so einer Bank aus. Das ist schon ein super Spot.
Da treffen sich jetzt alle Hörerinnen und Hörer dieses Gesprächs. Im Schnitt gibt es ca. 35 bis 40 Stadtrundfahrtbusse, die täglich mit Sightseeing-Gästen ihre Runden durch die Hansestadt drehen. Welche Sehenswürdigkeit hast du noch nicht besucht?
Was habe ich noch nicht besucht?
Also bei mir ist es der Michel.
Ja,
so, bist du mal mit so einem roten Bus durch die Gegend gefahren?
Ja, klar. Okay, auch das mit Besuchern oder so früher.
Ohlsdorfer Friedhof.
War ich auch schon mal. Man sagt noch mal ein paar mehr.
Was wäre noch ein Klassiker möglicherweise? Da rund um das Michel, dieses alte, diese alten Fachwerkhäuser.
Ja, da? Vielleicht nicht ganz so. Da, ich war da mal, aber auch schon sehr lange her vielleicht.
Da
ja.
Fahren die Busse zumindest immer hin und laden einen aus irgendwie letztendlich.
Also ich war noch nie zum Beispiel in diesem, wie heißt denn das Museum auf der Rotenbaumchaussee?
Oh, das heißt jetzt MAK oder MARK. Und das war früher das Naturkundemuseum.
Da war ich noch nie drin.
Jetzt. Okay.
Das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich denke, da müsste ich eigentlich mit
den Kindern. Sehr schön da, ja. Auf jeden Fall. Aber ja, würde ich jetzt auch nicht als erstes reinrennen.
Aber ist eigentlich schon ein geiles Ding, so hört man.
Ja, definitiv. Aber wo wir ja gerade dabei sind, wir wollen jetzt mal ein bisschen über deine Freizeit reden oder zumindest über die Nicht-Arbeitszeit letztendlich.
Ja.
Aber du stillst ja deine Neugier wahrscheinlich auch in der Freizeit. Wo treibst du dich dann hin, wenn du nicht auf Fußballplätzen bist? Ist es Museum oder ist es dann doch lieber Kino? Oder?
Ich meine, es ist halt einfach mit der Familie. Ne? Also ja. Ich hab mit den Kindern, da ist da jetzt nicht so viel, dass ich... jetzt irgendwo hingehe oder sage.
Aber manchmal macht man ja Sachen mit der Familie, weil man es selber gerne macht. Also nicht nur die Carrera-Bahn an die Kinder verschenken, damit man selber nochmal spielen kann, sondern vielleicht auch auf den Dom gehen oder so?
Ich war mal tatsächlich mit meinen Kindern und mit Tim Melzer und dessen Familie auf dem Dom. Das war interessant. Ja? Das war das letzte Mal, wo ich da war. Da waren wir mit 10 Leuten, das war einfach unfassbar teuer. Tim hat da wirklich alle Fahrzeuge benutzt und so und alle Ballons gekauft, die es da gab. Aber nee, das war jetzt einmalig, weil ansonsten, wo gehen wir mit den Kindern? Nee, die sind, kann ich jetzt so nicht diesen einen. Ich würde jetzt gerne mit denen mal wieder zum Fußball. Also das fehlt eigentlich. Ich hätte jetzt eigentlich in der Corona-Phase wäre der Moment gewesen, mit denen mal zu St. Pauli zum HSV zu gehen, ins Stadion. Das ging jetzt nicht. Und das ist jetzt eigentlich so das nächste Ziel, denen das mal, also ein Stadion zu zeigen. Das haben die noch nie erlebt. Oder jetzt auch mit meiner Tochter mal Tennis spielen zu gehen. Da bei uns gibt es einen Tennisverein um die Ecke. Das sind so die Themen, die jetzt kommen.
Du hast deinen letzten Urlaubsort vorhin kurz durchblitzen lassen mit Kappeln. Mhm. Wenn du dich entscheiden musst, ist es eher Nordsee oder eher Ostsee?
Ich bin wirklich großer Fan der Schlei.
Ja.
Der Schlei-Region. Die ist super. Also ich kann ja nicht sagen, warum, weil es ist ja auch für viele ein bisschen unverständlich, weil es ist ja kein...
Wenn man das sind so viele Unauffälligkeiten in deiner Biografie und in deinem Tun und Handeln. Manchmal denkt man, er macht das extra, aber er fährt ja jetzt nicht noch an die... Für mich, also ich war auch dieses Jahr da, aber es ist auch wieder so langweilig und ruhig und ach, so schön. Aber ist es, hat dich da Familie verändert? Würdest du auch ohne Kinder an die Schlei fahren oder doch in ihr, was weiß ich, nach Berlin
also ich
und dann da richtig... Durchtanzen.
Ja gut, klar, man muss es ja kombinieren. Ne? Also ich mache es ja auch alleine, wenn ich jetzt mit Freunden in Urlaub fahre, dann würde ich wahrscheinlich nicht an die Schlei fahren. Ne? Aber mit der Familie ist oder auch mit meiner Frau finde ich super. Und zwar einfach, weil es da auch so echt ist. Ne? Das Schöne ist ja, dass da einfach keine Hotels sind, da gibt es ja nur Ferienwohnungen. Und deswegen ist da per Definition wenig Tourismus, weil wo sollen die alle schlafen? Ne? So, und dann ist es halt da, wenn man das auf dieses Ländliche steht, ist es halt wirklich so da. Ich meine, in St. Peter-Ording, da gibt es ja einfach sehr viele Menschen, auch sehr viel Tourismus, der davon lebt, dass da Menschen sind. Das ist da halt nicht so aktuell. Und das finde ich ganz angenehm. Gerade, also, und ich muss auch zugeben, ich finde es auch manchmal, wenn ich das so höre, dass Leute sagen, was fährst du denn dahin? Das ist ja mehr oder weniger ein Fluss, wo man so das andere Ufer sehen kann. Und wenn man ans Meer fährt, dann sieht man halt nur Meer. Und so. Ja, also ich finde da so diese Farben von den gelben Feldern und dem Wasser und dem Himmel, das finde ich schon super.
Geht dann im Urlaub auch Handy aus und Computer aus? Oder gibt es da so Regeln? Ich habe dann immer mit meinen Freundinnen und Freunden so Abmachungen, dass ich vielleicht nur eine halbe Stunde dann mal kurz ans Handy gehe.
Ja, so auch. Also ich würde jetzt habe da keine Termine sicherlich, wo ich jetzt irgendwie weiß, jetzt muss ich in ein Telefonat reingehen oder so. Aber ich gucke da schon abends dann mal rein und auch tagsüber mal, je nachdem, was das Tagesprogramm ist. Aber in so einer Phase wie jetzt bei uns in der Firma kann ich jetzt nicht sagen, ich bin jetzt eine Woche nicht erreichbar. Das wäre blöd, aber ich habe das Gefühl, da ist ja auch sehr viel Diskussion drüber, über die Handyzeiten und so. Ich habe da nach wie vor noch ein ganz gutes Gefühl dafür, auch wenn das irgendwie viel Screentime angezeigt wird. Ich lese halt auch sehr viel auf dem Handy, einfach dass ich irgendwie da längere Artikel irgendwie so lese und das zählt ja auch alles dazu. Also ich habe das Gefühl, das ist nicht so ungesund, wie das auch manchmal einem vorkommt. Oder auch wenn man so Artikel liest, dann ist es ja sehr so panisch krass, ey, wir machen uns alle kaputt mit dem Handy. Ich finde das nicht ganz so schlimm.
Wie stark konsumierst du denn heute noch Medien, die du nicht produzierst?
Total. Also
Podcast wahrscheinlich ganz viel, aber bist du dann, ich sag mal, zur Schlei passt dann ja auch, dass du so um 20 Uhr Tagesschau guckst.
Nee, das meine ich. An der Schlei leben verschiedenste Hamburger Leute. Wirst du überrascht sein, wer da alles so rumhängt.
Ja, war ich auch. Ich habe tatsächlich auch dort Leute getroffen. Wir waren, beide Gruppen waren überrascht, dass man sich da traf.
Ich konsumiere sehr viel Medien. Also ich habe, was du gerade suchtest, ist so das Klassische eher. Ich habe auch noch Tageszeitungen abonniert, damit kann ich
helfen. Ich bin ja immer noch Videotext-Junkie.
Das bin ich auch nicht.
Es gibt ja bei mir im Schlafzimmer zwar einen Fernseher, aber kein iPad und kein Handy. Und ich gucke dann immer, die letzten Nachrichten gucke ich dann immer noch auf Videotext.
Naja, also generell Fernsehen und so, das mache ich nicht mehr so. Aber halt Tageszeitung. Also ich habe irgendwie die Süddeutsche, ich gucke das Abendblatt rein, ich hole mir ab und zu eine Mopo, ich lese den Spiegel, Also das volle Programm da nach wie vor so an klassischer Presse. Und dann hole ich mir auch ab und zu Manager-Magazin. Irgendwie, als wir in der Schlei waren, habe ich mir den Schleiboten geholt, weil ich es cool fand, immer zu lesen von der Regel. Ja, wirklich. Gibt es einen Schleiboten, dann kaufe ich mir am Kiosk einen oder beim Bäcker einen Schleiboten. Also, why not? Und das ist schon, finde ich, ganz authentisch und ganz cool. Ansonsten lese ich natürlich viel am Handy und gucke auch viel am Handy. Oder guck irgendwie mit meiner Frau dann irgendwie am Rechner oder so, Netflix oder so.
Was ist das dann so bei Netflix, was du so guckst?
Gibt Dokus.
Also aktuellen Serien. Oh, Dokus?
Ja. Okay. Also ich gucke wirklich am allermeisten Dokus. Ich gucke wenig Serien, wir gucken wenig Serien. Ich bin ein ganz großer Doku-Fan.
Ja, gib mal so 2, 3 Titel her, die wir uns alle dann angucken.
Also ganz lustig vielleicht, gerade so aus Veranstalter-Sicht, ist dieses Fire Festival, die Doku über das Fire Festival.
Ja, wo so das habe ich mir natürlich auch angeschaut.
Ja, ist einfach geil. Also so junge Typen versucht haben, ein großes Festival zu organisieren, ein Musikfestival, so ein Fashion-Influencer-Festival auf den Bahamas und überhaupt keine Ahnung hatten, was es bedeutet, aber hatten dann dank Influencer-Marketing und so in der frühen Phase.
Das sagt ja auch so viel über diese ganze Blase aus, ne? So Influencer-Marketing. Ich sehe das ja immer noch mal ein bisschen kritischer. Du verdienst zum Teil ja Geld damit, aber ist ja Wahnsinn, wie die sich da haben alle reinreiten lassen ins Chaos.
Ja, ist lustig, ne? Aber ich finde es ist eine coole Doku. Was habe ich zuletzt geguckt? Ich habe irgendwie über Paris Hilton. Man kann auch in der ZDF-Mediathek, finde ich, gute Dokus gucken, also Unternehmer-Doku. Ich habe irgendwie die Doku über die Ottos auch noch was gelernt. Das ist eine halbe Stunde von dem ZDF. Ist ein bisschen vielleicht biederer gemacht als Netflix, so, aber auch interessant. Also da.
Und am Ende bist du dann ja auch Doku-Film-Produzent so ist gewesen. Auch letztes Jahr oder wann war das?
Letztes Jahr haben wir die Doku gemacht über das Leben von Thomas Middelhoff.
Ja.
Also wir haben die produziert, in Auftrag gegeben, da gibt es eine super Produktionszimmer, eine Redaktion, ein Team, die das mit uns gemeinsam gemacht haben.
Und das war etwas, was du dir so in Kappeln überlegt hast und dann.
Also in Kappeln war ich essen. Da war ich jetzt nicht so lange, das haben wir letztes Jahr irgendwie gemacht, weil ich einfach dachte, also habe ich den Thomas Middelhoff kennengelernt, wir hatten die Chance, dass der mit uns einen Film über sein Leben machen würde und mit allen Zugängen zu seiner 90-jährigen Mutter und allem drum und dran, was man ja sonst gar nicht so einfach bekommt. Ich fand die Geschichte spannend mit dem Auf und Ab und für unsere Szene so der große Digitalinvestor damals mit Bertelsmann. Also da waren viele Sachen dran, die ich spannend fand und Gefängnis, alles was zugehört. Und dann dachte ich mir auch außerdem, sind Dokus in der Produktion schon recht teuer, aber sind ja vergleichsweise zu fiktionalen Sachen günstiger. Da konnte man das irgendwie leisten und dachte, das gibt unserer Marke eine Sichtbarkeit. In der Zeit, wo wir halt kein Festival machen können, wo niemand so richtig was Großes, Besonderes von uns hört, wie das ja sonst immer so ist, wo wir einmal im Jahr doch sehr viele Augen in der Branche auf uns ziehen, hatten wir ja so nicht, jetzt seit längerem nicht. Und da dachte ich, so eine Doku könnte das in der Szene liefern. Und dann mittlerweile haben das bei YouTube, weiß nicht, 600.000, 700.000 Menschen geguckt. Kostet auch nichts, da kann sich jeder angucken. Und das ist, glaube ich.
Das hast du einfach mal so zur Verfügung gestellt.
Genau, als um die Marke OMR präsent zu machen. Das lohnt sich ja auch für uns über Umwege. Und dann stoßen da vielleicht Leute drauf und sagen, okay, was machen denn die da und was ist denn OMR? Und dann kaufen die vielleicht bei uns einen Online-Kurs oder demnächst ein Ticket oder buchen eine Schulung oder sowas.
Philipp, wir sind schon am Ende. Ich könnte jetzt noch stundenlang plauschen, aber wir kommen zu den letzten beiden Fragen, die wir allen immer stellen. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich glaube, ich mache mehr oder weniger das, was ich heute auch mache. Ja, vielleicht ist es dann das große OMR-Puzzlespiel. Der Baukasten ist vielleicht ein bisschen gewachsen. Vielleicht mussten wir was auch wieder abbauen, neu dazu bauen und ich werde wahrscheinlich weiter an dem Ding puzzeln.
Du wirst ja jetzt keine Geschäftsgeheimnisse ausplaudern, aber gibt es einen Bereich, wo du dir vorstellen könntest, etwas zu machen? Also vielleicht noch weitere Dokus,
etwa einen
Fiction-Film oder.
Also wir kommen dieses Jahr mit der nächsten Doku raus. Wir machen eine pro Jahr. Dieses Jahr wird es um die Geschichte von Jung von Matt gehen, also um die Agentur, so ist ja auch eine sehr schillernde Geschichte und was die so machen, wie die so groß geworden sind, die ganz verrückten Aktionen, das Leben der Gründer, das kommt und ansonsten, ich habe ein Buch geschrieben, das kommt im September raus, richtig in Buchhandel, also kein Fachbuch, sondern so über Digital Business, so für jedermann zum Einstieg,
wie heißt das dann?
Digital Unplugged. Und so die Fragen, von denen ich glaube, dass die viele einfach interessieren, die jetzt auch gar nicht so die Nerds sind. Also nach dem Motto, du hast ja beim Reinkommen mich auch gefragt, sag mal, was ist denn mit Gorillas los? Mhm. Wie kann das sein, dass eine Firma nach ein paar Monaten Milliarden wert ist, die jeden Monat 30 Millionen verbrennen? Warum macht das Sinn? Und solche Antworten, solche Themen, Einstiegsthemen, einfach warum, wie geht Digital-Business so? Das ist
also klarer Buchtipp auch für mich.
Vielleicht, ich bringe dir gar nichts dabei, ja.
Ja. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ich glaube, für so Städte, da sind ja die Zyklen gar nicht so schnell. Also das, ich glaube, Hamburg hat schon eine sehr, sehr gute Substanz und auch irgendwie Entwicklungsfelder. Also ich glaube, dass innerhalb der deutschen Hegemonie die Rolle von Hamburg so ist, wie sie auch heute ist. Muss man auch aufpassen, ist auch nicht geschenkt. Aber eher so die Frage, was verändert sich international? Kommt da jetzt an Lissabon auf, die immer wichtiger werden in verschiedenen Bereichen, die dann so auf europäische Sicht Hamburg ein bisschen den Rang ablaufen könnten? Oder da jetzt auch irgendwie, wenn Hamburg jetzt europäisch aktuell Top 10 oder Top 15 ist, Städte, da glaube ich schon, da gibt es ein paar, die da jetzt lauern. Also Lissabon wäre so ein Kandidat oder ein, zwei andere. Und dann halt natürlich weltweit kommen ja auch ganz viele Städte, die jetzt auch irgendwie, wenn da Hamburg weltweit irgendwie früher in den 90ern Top 50 Stadt war, jetzt kommen dann welche chinesischen Städte oder so, die dann das auch wieder verändern werden. Also es wird nicht einfach, so eine Top 50 Stadt in der Welt zu bleiben von der Größe und Relevanz und Anziehungskraft her. Und aber in den nächsten 5 Jahren, man muss die Weichen einfach stellen. Ich glaube, ich habe heute noch beim Fahrradfahren drüber nachgedacht, auf dem Weg, das mit dem Fußball, der schon echt mega ärgerlich ist, was jetzt da jetzt gerade in Paris passiert, wie krass das für Paris
unfassbar.
Ist. Ja. Was da jetzt irgendwie auch nochmal so an, Paris ist jetzt ja ohnehin schon eine sehr, sehr prominente Stadt und auch in den USA, ich lese immer so amerikanische Sportseiten sehr viel, ne? Und da ist jetzt aber gerade alles voll von Paris, weil da der Messi hinge. So. Ja, also klar, das ist jetzt auch sehr, sehr viele Sondereffekte mit den ganzen arabischen Investoren und so.
Ja, aber so viele Trikots kann man ja nicht verkaufen.
Nee, das ist genau. Das ist
finanziert
für. Aber für die Stadt, ne, und solche Sachen, aktuell haben wir dir gar nicht mehr. So Pauli hilft uns, der HSV, klar, das ist schon noch da, und aber es ist jetzt aktuell in der zweiten Liga und international ist es halt nicht sichtbar. Ne? Und das ist schon richtig ärgerlich. Früher war ja der HSV zumindest international eine Nummer. Ne? Und das fände ich zum Beispiel auch für so für die Wahrnehmung ist Sport, glaube ich, schon ein Thema. Siehst du ja jetzt bei Olympia, wie das am Ende Sport eine der ganz wenigen Möglichkeiten, was zu machen. Ich glaube, also mal gucken, man sieht es ja mal selber sehr kritisch und es gibt ja auch gute Entwicklungen, aber ich glaube, auch Digital-Business, geschenkt kriegt man es auch als Stadt am Ende nicht, aber ich weiß, dass in Hamburg auch sehr viele Leute darüber nachdenken, langfristig, wie halten wir die Stadt hier relevant und ob der richtige Weg ist, einfach nur größer zu werden. Da bin ich zum Beispiel auch nicht ganz sicher. Da gibt es ja auch die Diskussion, wie schaffen wir es jetzt hier, dass demnächst hier 4 Millionen Menschen oder 3 Millionen Menschen leben oder sowas. Ich bin gar nicht, manchmal muss man ja auch so ein bisschen so gegen den Trend denken und sagen, okay, vielleicht ist es auch gar nicht das reine Wachstum, das da jetzt die Stadt ausreichend differenziert.
Jetzt bist du nochmal richtig in Fahrt gekommen, ja. Philipp. Du, ich habe mich wahnsinnig gefreut die ganze Zeit schon auf unser Gespräch. Ich für meinen Teil bin nicht enttäuscht worden und ich erfreue mich sehr daran, die Gewissheit zu haben, dass wir uns häufig hier immer wieder in der Schanze treffen. Ich wünsche dir weiterhin ein glückliches Händchen, nicht nur für dich, sondern auch für Hamburg, weil du machst wirklich tolle Sachen und insofern freue ich mich, wenn unsere Hörerinnen und Hörer auch Spaß hatten in unserer kleinen Plauderei.
Vielen Dank. Danke dir, Lars.
Tschüss.
Ciao.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg, dem Zeitverlag und 917 XFM.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917 XFM, Hamburgs Musiksender.